Anderschlau,
der Podcast für dich.
Du denkst dich rein.
Du fühlst dich rein.
Du probierst.
Du sortierst.
Du entscheidest.
Ein Austausch auf Augenhöhe
mit Birgit Feldmann
und Kurt Neubisch.
Wir begrüßen euch heute zur Fortsetzung des Interviews mit Margret Rasfeld. Letzte Woche hatten wir Teil 1 veröffentlicht und heute könnt ihr Teil 2 hören. Es geht um die Vorstellung der besonderen Projekte, die Frau Rasfeld in der Zeit als Schulleiterin konzipiert hat. Wir wünschen euch dabei viele tolle Eindrücke.
Wir dürfen, wir sollen, wir haben den Auftrag und wir gehen jetzt in völlig neues Denken und stärken die Kinder und
Ich würde da ganz gerne, wenn Sie erlauben, würde ich ganz gerne Sie auch noch mal darin bestärken, aus der psychologischen oder psychotherapeutischen Sicht heraus, ne, dass gerade auch ich beobachte, dass Jugendliche, die kurz vorm Abitur stehen oder gegen Ende der Schulzeit, dass die häufig so irritiert sind und verunsichert sind, wie geht's denn danach dann weiter, wenn die nicht sofort das nächste Raster aufmachen, weil die, zumindest die ich dann erlebe in der Praxis, deswegen kommen, weil die vielleicht bisher immer nur gelernt haben, ich muss mich anpassen, ich muss Folge leisten und dann werden die wie so gefühlt geschoben so dadurch und dann heißt es, jetzt musst du eine Ausbildung machen, dann musst du das nächste machen, dann sind die gefühlt natürlich extrem in so einer Existenzangst, weil die ja vielleicht auch vertraute Personen wie Freunde oder ganz nette engagierte Lehrer, vielleicht vereinzelte oder so, ne, die sie dann erlebt haben, dann verlieren und dann sind die so in so einem fast schon, wirkt das wie ein depressives Erleben. Ich will jetzt absichtlich das nicht zu stark pathologisieren, sondern möchte einfach nur deutlich machen, dass die ganzen Verhaltensweisen der Jugendlichen absolut angemessen sind für aus meiner Sicht auch dieses, was Sie gerade hier ausgeführt haben, inadäquate Vorgehensweise, wie die Jugendlichen ja dann auf das Leben vorbereitet werden. Ne?
Ja, und wer 13 Jahre zum Objekt fremder Erwartungen gemacht wird, der, genau. dessen Würde ist nicht beachtet und geachtet und die machen dann so einen Deckel drüber.
Ja.
Und rennen dann dieser Note nach, das wird ja auch gefordert. Und eigentlich gehen sie dann in diese tiefe Trauer, weil sie ja gar nicht als Mensch gesehen, gewürdigt, angenommen, sich erlebt haben. Bei Corona ist das ja auch so. Wir haben nie die Jugendlichen gefragt oder die Kinder, ja, was braucht ihr jetzt oder so, sondern immer wieder haben die Erwachsenen oder die Entscheider da irgendetwas gemacht. Und Geld für Lüfter hatten wir auch nicht. Ja, und dann viele auch, die Abitur 1,0 haben, ich kenne da einige, die fallen dann echt auch in so ein richtiges Loch, wissen gar nicht, richtig anzufangen.
Genau.
Das betrifft eben auch vor allen Dingen sogar Leistungsstarke, die auch dieses Gewinnen.
Und Rasselt. Und Frau Rasfeld, ist ja auch noch ganz wichtig. Ich habe letztens noch auf Sommerfest mit, fand ich auch ganz spannend, gehört, dass richtig fleißige Handwerker, dass das tatsächlich in bestimmten Schulformen immer noch so verbreitet ist. Das heißt, wie, du willst was Handwerkliches machen? Willst du nicht studieren? Was bist du denn für einer? Also das ist auch so eine Abwertung oder auch so generell so eine bestimmte Sicht so auf diese Individualität, diese Potenzialentfaltung gar nicht, auch da nicht gelegt wird. Das heißt, das erlebe ich häufig auch in der Praxis, dass man erstmal einen Job macht zugunsten, also aus Liebe zu den Eltern. Und erst im Laufe des Jobs dann merkt, hey, was wollte ich denn nochmal für mich machen? Und dann korrigiere ich vielleicht, wenn ich mutig genug bin, das dann in die Richtung, in die ich vielleicht dann will. Das ist ja auch nochmal so ein wichtiger Aspekt. Und vor allen Dingen nach der Schule, ich kenne das noch bei mir, ich habe ja Abi auf zweiten Bildungsweg gemacht, ich habe Realschule gemacht und da war das eine Ausbildungssituation, schnell so die Haltung so, dann mach doch jetzt mal. Und dann so, wie, habe ich ja nie gelernt. Ich muss doch immer nur Folge leisten. Und dann sagen die so, nee, du bist jetzt hier in der Ausbildung, du musst jetzt mal selber hier was machen. Und so, wie geht das?
Naja, und das ist ja jetzt noch durch die Digitalisierung und diese ganze Agilität alles noch verstärkt.
Mhm. Genau.
Mhm. Ja, dieses, ich meine überhaupt, dieses Abwerten, wenn man so kleine Kinder hat, beobachtet so, Zweijährige oder jünger, die lieben den Müllmann. Ne? Die können oder ein Traktorfahrer oder sowas. Und dann mit 10 Jahren sagen die, und wollen Rechtsanwalt werden oder so.
Ja.
Von uns Erwachsenen natürlich, diese Bewertung, diese ständige Bewertung.
Ja, aber da wollte ich ja eben auch noch mal drauf hinaus. Sie haben ja im Rahmen der Berliner Schule, die Sie geleitet haben, diese kleine und die große Herausforderung seiner Zeit eingeführt. Mögen Sie kurz was zu den Projekten sagen? Weil ich finde, die sind ja im Prinzip, könnte man ja so sagen, erste Ansätze, die Kinder in Kontakt mit sich selbst zu bringen, ne? Mhm. Mit der eigenen Persönlichkeit.
Genau, mit der Kleinen meinen Sie wahrscheinlich das Schulfach Verantwortung.
Ja, genau.
Ja,
und dann später die dreimonatige große.
Ach so, nee, dann meinen Sie dann noch was. Aber ich dann nehme ich drei.
Ach so, okay. Also
es geht los mit Verantwortung, weil Kinder sollen ja lernen, Verantwortung für sich zu übernehmen, also Verantwortung zu übernehmen. Ja. Die dreifache für mich selbst und mein Lernen. Daraus erfolgt selbstbestimmtes Lernen zum Beispiel.
Ja, wunderbar.
Dann für andere, klar, wenn wir selbstbestimmt lernen, helfe ich auch anderen gerne. Wir arbeiten im Team und eben aber auch für mich, für andere und für den Planeten und für die Gesellschaft. Also für andere heißt auch für die Gesellschaft und andere.
Über Menschen. Das eigene Sein denkend,
genau.
Sozusagen.
Und,
ne?
Dann natürlich das Ganze in Richtung Heilung oder zumindest Schutz des Planeten. Und 1900 und die UNESCO, da hatte ich ja vorhin schon von gesprochen, die UNESCO hat so vier Säulen definiert, nach denen die Schulen ihr Curriculum ausrichten sollen. Und die heißen Wissen erwerben, das Zusammenleben lernen. Deswegen plädiere ich ja für die eine Schule für alle. Wie soll man sonst das Zusammenleben lernen? Handeln lernen, das lernst du durch Handeln und nicht durch Ausfüllen von Blättern. Und dazu muss auch rausgehen ins Leben. Und das wird es lernen zu sein. Das lernst du meistens in diesen Projekten, die außerhalb der Schule stattfinden, im Leben eben, in bestimmten Situationen, die dann reflektiert werden. Und dieses Schulfach Verantwortung wurde schon 1999 erfunden. Ich hatte ja vorher auch schon mal eine ungewöhnliche Schule auf diesen vier Säulen der UNESCO in Essen im sozialen Brennpunkt gegründet. Und die Kinder kamen irgendwann, wir haben sehr viele Projekte gemacht im Stadtteil und die kamen irgendwann und sagten, wir brauchen doch gar keinen Lehrer, wir können auch alleine gehen. Und 12-Jährige und ja, ich fand das toll. Und die Erwachsenen haben alle gerufen, ihr seid viel zu klein, wenn ihr mal in der 10. Klasse seid. Aber die Kids haben sich durchgesetzt und haben gesagt, lasst uns mal, ihr könnt uns besuchen kommen und nach einem Jahr könnt ihr ja dann entscheiden. Und dann war klar, nach dem Jahr, Pubertät ist genau das richtige Alter dafür. Da müssen die einfach raus, was tun, sich kümmern und neue Erfahrungen machen. Und Verantwortung heißt, jeder kriegt 2 Stunden Schulzeit geschenkt in der Woche und sucht sich eine verantwortungsvolle Aufgabe im Gemeinwesen. Das kann was Soziales sein oder was Ökologisches. Also schon 21 Jahre erprobt, machen auch schon etliche Schulen. Und das nächste, die nächste Stufe sozusagen in der Herausforderung ist, bei Verantwortung gehst du ja abends nach Hause, bleibst in deiner Stadt so, ne, erprobst dich aber schon mal und merkst plötzlich, wow, da freuen sich Menschen, wenn ich komme, ich kann was bewirken, ich kann Gutes in die Welt bringen, ich bin wichtig und werd gesehen auch und anerkannt, ist so ein Herzensbildungsfach, eine Verantwortung. Und wenn aber eine der großen Zukunftskompetenzen ist, zu lernen, mit Ungewissheit umzugehen und mit disruptiven Veränderungen und auch risikobereit zu sein, statt Verantwortung zu verschieben und alle diese Dinge. Ja, da hatten wir uns überlegt, wo in der Schule ist der, also der Unsicherheitsfaktor ist da ja noch relativ klein, was da, und da ist uns eingefallen Herausforderung. Und Herausforderung heißt, die bekommen in Klasse 8, 9 und 10 3 Wochen geschenkt, also ist Pflichtfach für alle natürlich, ist auch das Lieblingsfach aller, muss ich auch dazu sagen, und müssen dann ausgestattet mit 150 Euro 3 Wochen überleben außerhalb der Heimatstadt. Und die suchen sich dann Gruppen, viele gehen wandern oder sind auf dem Wasser unterwegs oder mit dem Fahrrad oder auch schon mal auf dem Biobauernhof, vielleicht auch mal im Kloster. Also alles ist möglich. Und es geht jemand mit, der über 18 ist, aus rechtlichen Gründen. Das sind, haben wir Kooperationen mit Universitäten, das sind in der Regel angehende LehrerInnen, ErzieherInnen oder SozialarbeiterInnen, die eine kleine Schulung kriegen und hinterher natürlich reflektieren und natürlich selber eine Wahnsinnsherausforderung haben, damit so einer Truppe Jugendlicher mitten in der Pubertät 3 Wochen durch Wind und Wetter unterwegs zu sein. Aber die sagen eben alle, da hätten sie mehr gelernt als an der Uni und vor allen Dingen die Dinge, die eben mit Menschen zu tun haben, mit Kindern zu tun haben. Haben sie gemerkt, wie viel Potenzial überhaupt in diesen jungen Menschen steckt.
Und ja, das wollte ich gerade sagen. Also man könnte doch sagen, eine Win-Win. An der Stelle schon eine Win-Win-Situation. Ja. Ne? Das heißt, es haben alle was gelernt und alle haben sich weiterentwickelt. Und ich gehe mal davon aus, da es ja ein schon langjährig eingesetztes Projekt ist, es macht Freude. Ne? Es ist erfolgreich und dadurch ja auch unverändert im Einsatz.
Genau, da haben wir jetzt so um die 50 Schulen, die das machen. Das ist so eine Graswurzelbewegung. Aber nicht alle 3x3 Wochen. Also manche machen es nur einmal oder nur 2 Wochen oder so. Aber wir haben schon mehrere Schulen, die es tatsächlich auch 3 Wochen mehrfach machen. Das ist natürlich toll, weil man ja, also da lernt man sich auch kennen, wer man ist. Und ich habe eben, hinterher machen die ja auch eine Reflexion und so weiter. Da erfahren wir ja auch viel und manche sagen eben, ich war 3-mal mit einer total anderen Gruppe und 3-mal hatte ich eine verschiedene Rolle. Einmal war ich so eher Moderator, weil die Herausforderung war dieses Team und da habe ich gemerkt, dass ich da diese Fähigkeiten habe. Und anderer Mal war ich so eher so die Führungsperson und ja, die sagen auch, da lernst du dich selber kennen auf Herausforderungen. Du kannst dich einen Tag vorstellen, vielleicht auch 2, aber nicht 3 Wochen, ne?
Ja,
die
schön.
Reflektieren ja auch selbst und so und haben ja auch schon mal, am Anfang streiten sie sich auch schon mal öfter. Aber dann kommt so ein Punkt, wo sie dann sagen, okay, wie können wir besser mit unserem Streit umgehen? Manchmal denke ich, die haben so einen Kurs gemacht, gewaltfreie Kommunikation oder sowas, weil die kommen auf sehr, sehr tolle Ideen, weil eigentlich haben sie das alles so in sich, ja, und das ist natürlich für die toll. Das ist ja ein richtiges Abenteuer. So früher durften wir als Kinder ja so aufwachsen. Da hat man ja noch nicht diese überbüteten Eltern. Und die sind einfach 3 Wochen in der Natur, haben keinen Luxus mehr, keinen vollen Kühlschrank, nicht jederzeit eine Toilette, eine Dusche. Da müssen die da sich im Fluss waschen oder was weiß ich was. Und von den 150 Euro kannst du dir ja auch keinen Zeltplatz oder keine Jugendherberge leisten. Also musst du anklopfen bei fremden Menschen. Hallo, können wir in ihrem Garten schlafen? Die haben so tolle Gespräche. Die sind ja meistens so in ländlichen Gegenden unterwegs. Ganz oft kommen noch Pakete an mit selbstgekochter Marmelade für die Gruppe so und so. Manchmal ist das noch ein Jahr Dorfgespräch. Die Jugendlichen aus Berlin, ne? Manchmal treffen die auch unterwegs Jugendliche aus anderen Schulen. Haben sie auch schon erzählt. Was macht ihr denn? Habt ihr keine Schule? Nein, wir sind auf Herausforderung. Was? Wir auch?
Ne? Wir auch, ja, wie schön. Ja, toll. Ja,
ist uns das schon mal passiert. Mhm. Ja, und die vergessen das natürlich alles nicht, weil das Erfahrungslernen pur ist und die kommen um Längen gewachsen, innerlich, persönlich gestärkt zurück und die Eltern lernen eben, also so die Hälfte der Eltern, die Eltern finden das alle gut, aber die Hälfte hat Angst eigentlich, ihr Kind loszulassen und die Eltern werden aber auch gestärkt. Beim 2. Mal geht es dann schon besser und beim 3. Mal lassen die meisten auch los. So, ne? Und dann kommt die große Herausforderung, wenn man nach 3 Wochen, ist man so gestärkt, dass man dann in der Oberstufe in Jahrgang 11 3 Monate alleine in ein soziales oder ökologisches Projekt in eine andere Kultur gehen kann und lernt da eben tatsächlich völlig Fremdes kennen. Das wird eine Woche reflektiert. Die gehen dann auch in so ein Kloster oder auf jeden Fall nicht in der Schule. Und hinterher ist immer Campus, also Campus-Herausforderungen, Campus alle ins Ausland. Dann können alle Leute auch kommen, ist öffentlich und dann erzählen die aus ihren Erfahrungen. Ja, und dann sind die eben global-minded people hinterher und können stark in die Welt gehen. Ja.
und brauchen keine Achtsamkeitskurse oder irgendwelche anderen, ich sag mal, Resilienz oder ne? Ja. Letztlich Seminare über gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg, ne? Der mit Sicherheit seine Berechtigung hat, um Gottes Willen. Aber so wie ich Sie ja gerade verstanden habe, liegt ja vieles in uns einfach drin, könnte man sagen, und liegt brach, ne? Wenn es nicht entwickelt wird, weil überhaupt mir ein Bewusstsein dazu entsteht, dass ich das alles in mir trage und dass es eben nicht verkümmern muss, könnte man doch so sagen.
Genau. Ja, wir haben ja auch sonst in der Schule eine sehr starke wertschätzende Beziehungskultur. Die Kids haben ja alle einen Lehrer, also jeder Lehrer versteht sich eher als Lernprozessbegleiter und hat so 13 Kinder, die er in wöchentlichen Coaching-Gesprächen dann auch begleitet. Und die Schulversammlung, wir sind eine große Gemeinschaft, die fängt auch immer mit einer Lobrunde an. Und ganz viel ist Feedback, wir machen ja viel in Projekten. Und dann ist Top-Tipp, habe ich mal von den Kindern auf der Bühne auch gelernt. Erst sagst du, was gut war und dann, was man nächstes Mal, worauf man achten könnte. Ja, und dann sind eigentlich in so einem Mindset schon groß geworden, in so einem anderen Geist. Ne?
Die helfen. Ja, das merkt man. Genau.
Also die Klasse 9 erst Noten. Leider müssen wir da Noten geben, aber bis Klasse 9 eben nicht. Und kriegen stattdessen gutes Feedback. Aber auch, also nicht ein geschöntes, sondern ein authentisches Feedback, ne, was ihnen aber auch weiterhilft. Und ja, brauchen nie sich besser fühlen als andere, weil sie diesen ganzen Vergleich ja nicht haben. Der läuft ja über die Noten. Wir schreiben auch nie Klassenarbeiten, also die entscheiden selber, wann sie sich testen wollen. Und so fallen diese ganzen Situationen, oh Gott, morgen schreibe ich eine Arbeit, ich kann es noch nicht, hoffentlich bin ich gut genug und. Dann haben wir einfach alles aus dem System rausgenommen.
Jetzt werden ja wahrscheinlich Kritiker laut. Ich meine, damit sind sie ja wahrscheinlich gewöhnt, umzugehen. Was ist so die Hauptkritik an ihren Ideen oder an Schule im Aufbruch? Was wird ihnen, ich sage jetzt einfach mal, kritisch nachgesagt?
Ehrlich gesagt, habe ich nicht so viel Kritik bisher gehört.
Ah, interessant.
Ist man nicht kann ja gar nicht dagegen sein. Also es werden ja alles, was im Schulgesetz ist, wird gefördert bei uns. Wir haben extrem gute Abschlüsse, besser als an den normalen Schulen. Die Kinder, die treten da auf, da sagen alle, ich will auch solche Kinder.
Das kann ich bestätigen, ja.
Ja, aber absolut. Wie sollen wir das denn machen? Wir müssen auch unseren ganzen Stoff durchkriegen und so weiter. Also das ähnlich zu machen oder sich an anderem zu orientieren und auch die eigene Schule dann zu verändern, das ist nicht so einfach für die meisten, aber Kritik, dass das nicht in Ordnung ist, was wir da machen oder so, das kann ich eigentlich nicht sagen, weil allen ja schon irgendwie klar ist, dass wir so gar nicht weitermachen können wie bisher, aber vor allen Dingen von den Gymnasiallehrerinnen kommt dann, aber dann fällt ja so viel Unterricht aus. Wie sollen die dann ihr Abitur bestehen? Aber unsere bestehen ja Abitur, sogar mit einem Durchschnitt von 1,8, obwohl wir 40% in der Oberstufe haben, die gar keine Gymnasialempfehlung hatten.
Das noch nebenbei, ne?
Wir sind auch wissenschaftlich begleitet worden, weil wir im Pilotversuch Gemeinschaftsschule der Stadt Berlin waren, hatten wir eine wissenschaftliche Begleitung. Daher ist alles auch belegt, die Wirksamkeit und ja, die Kinder kommen einfach auch gerne und lernen mit Freude. Und die wirken immer sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr, das berührt die Menschen sehr, wie die da stehen vor 2000 Leuten manchmal und einfach erzählen und einfach was rüberbringen können, ne? Was Wesentliches. Die erzählen ja nicht, wie man eine Mathematikaufgabe löst.
Nein, die überzeugen durch ihre Persönlichkeit, das mag ich jetzt einfach mal so benennen, ne? Oder wie Sie das eben nannten, dieses Projekt der Herzensbildung, ne? Diese erste Herausforderung, diese soziale Herausforderungen, genau, also diese Verantwortung, Entschuldigung, genau das war's, dass eben merkt man, dass die wissen, wovon sie sprechen und sozusagen unser Stichwort Cord, gelebtes Wissen, ne, das trifft eben auf diese jungen Menschen einfach zu. Man weiß, die wissen, wovon sie reden. Ja. Und aus meiner Sicht geht das von Herz zu Herz, ja. Das wird sofort verstanden und als ein solches dann auch ja, wahrgenommen, kann man so sagen. Jetzt erleben wir ja in großen Teilen, um nochmal auch den Refer zu anders schlau zu setzen, sprich Hochbegabte zu unterrichten. Ne? Sie wissen das, das gestaltet sich ja auch derzeit immer noch als sehr schwieriges Thema für die Schulen, wird auch oft von Eltern hochbegabter Kinder den Schulen vorgeworfen, die Kinder nicht genügend zu fördern. Jetzt nehme ich Sie aber so wahr, als ob Sie sagen würden, man braucht keine spezielle Hochbegabtenförderung in dem System. Was mir vorschwebt oder uns als Schule im Aufbruch-Team vorschwebt, wir können Kinder von bis bedienen. So verstehe ich das doch richtig, ne?
Genau, wir haben auch 2014 oder 2013, weiß ich gar nicht mehr genau, haben wir den von der Karg-Stiftung, das ist ja die Stiftung für Hochbegabte in Deutschland, haben wir den Preis bekommen als bestes System für Begabungsförderung.
Ja, wunderbar.
Und ja. Was wir in Deutschland machen, ist ja, dieser selektive Geist und da muss eben die Hochbegabten, ja, die werden dann rausgenommen, die kriegen dann extra Kurse vielleicht oder Sommerakademie.
Genau.
Oder gehen in bestimmte Zweige oder sie werden nach St. Afra geschickt, ne, immer.
Ja, natürlich, klar.
Raus. Und alle tun sich auch schwer, weil wenn man im den normalen Unterricht im Gleichschritt macht, sind die natürlich unterfordert. Und manchmal machen sie dann ja auch, melden sich da ab vom Unterricht, machen vielleicht auch ein bisschen Mist oder so und werden dann als dieser Underachiever, werden da plötzlich als Kinder mit sozial-emotionalen Förderbedarf irgendwie abgeschoben oder so. Also bei uns ist ja so, diese Basics werden ja selbstbestimmt gelernt und da kann natürlich ein schneller Lerner ein Jahr eher mit fertig sein und dann was anderes machen oder tiefer reingehen, wenn er möchte. In den Projekten kannst du ja auch, wir hatten da mit unseren Hochbegabten zum Teil Projekte, da haben die Leute gesagt, das ist eigentlich Universitätsniveau, was die da in den Projekten gebracht haben. Dann Herausforderung ist für die natürlich genauso eine Herausforderung wie für alle anderen.
Ja, aber eine wichtige, aber eben eine wichtige, weil sie ja letztlich wie alle anderen Menschen sind, ne? Und das, ich meine, Hochbegabung bedeutet ja keine Besserstellung, ne? Oder einfach nur eine Eigenschaft.
Du kannst ja auch hochbegabt sein für Engagement und solche Sachen.
Ganz genau, das wollte ich zum Ausdruck bringen. Richtig, ja.
Da hatte ich auch alles eingereicht damals, bei welchen verschiedenen Engagements, wo wir da so Kinder hatten. Ja, und einer hat mal gesagt, so ein kleiner 12-Jähriger, das ist wie unten abgefedert, oben nicht gedeckelt. Also so ist das ganze System. Du bist immer abgefedert, weißt immer, du hast deine Vertrauensperson oder wenn du mal Unterstützung brauchst, kriegst du die, aber du kannst eben auch durch die Decke gehen. Ja, und wir haben ja auch noch Werkstätten an der Schule, zweimal die Woche und dann konnten natürlich so ein für Mathe Hochbegabter, der ist dann zur mathematischen Gesellschaft gegangen, statt eine Werkstatt in der Schule zu belegen oder sowas. Ist ja alles möglich. Und konntest natürlich auch, da wir Jahrgangsmischung haben, wenn dann mal einer übersprungen hat, ist aber selten vorgekommen, weil die meisten, die dann diese Basics da alle bearbeitet hatten, die haben gesagt, nee, ich helfe dann lieber und ich will auch auf diese Herausforderung und so nicht einmal verzichten. Die hätte man ja einmal weniger, wenn man überspringt. Aber wenn man überspringen würde, würden die meisten das gar nicht merken, weil ja immer wir haben ja Jahrgangsmischung 7., 8., 9. In Berlin beginnt die Sekundarstufe ja erst in Klasse 7. Wenn dann 8-Klässler mit den 9-Klässlern in die 10, 11 geht, das fällt gar nicht auf, ne, weil er ja mit den anderen geht. Der ist ja nie so eine Einzelperson. Ja, und da gab es damals zur Preisverleihung eine tolle Tagung in der Goethe-Universität, 2 Tage lang, mit hochrangigen wie sagt man, Workshops und sowas. Und wir haben 50.000 Euro Preisgeld bekommen. Und es stand in keiner einzigen Zeitung.
Nee.
Ja, wir waren der Zeit voraus. Als Gemeinschaftsschule den Preis zu kriegen als bestes System für Begabungsförderung ist, heute könnte man es vielleicht bringen, aber damals war das einfach.
Damals ist gut, wir reden von gerade mal 6 Jahren vorbei, ja, ne?
Also ich glaube, bei der Karg-Stiftung ist sogar noch die Laudatio auf der Website, die lohnt sich zu lesen.
Okay. Ja, die werden wir das doch mal machen.
Die habe ich mal in der Zeitschrift Pädagogik, die hat die dann auch abgedruckt hinterher, ja.
Ja, aber so wie ich Sie verstehe, also beziehungsweise eben Sie und Ihre, ich sag mal, Mitstreiter für ein besseres, innovatives, neues Schulsystem, verstehe, so denke ich doch, um nochmal das zu wiederholen oder zusammenzufassen, was Sie gerade gesagt haben, also diese Qualified Education, die sich speist aus Kopf, Herz und Hand. Ja, also im Prinzip ja aus dem Ganzheitlichen in uns, so dass es rund wird. Also um jetzt im Prinzip zu sagen, der Herr Neubersch bekleidet ja eine wichtige Berufsgruppe als Psychotherapeut, ne, als psychologischer Psychotherapeut mit momentan, ne, Kort, stark ausgelasteten Büchern, aber um doch für die Zukunft vielleicht zu generieren, dass da Entspannung eintritt, ja, also dass zumindest nicht so viele Menschen wegen vielleicht heutzutage, ich führe ein fremdbestimmtes Leben, ich fühle mich nicht wohl in meinem Leben, ich fühle mich nicht angekommen und ich bin schon in meinen mittleren Jahren. Ich habe das Gefühl, ich habe ein gut gefülltes Bankkonto, ich führe eine gute Beziehung und trotzdem fehlt mir was in mir. Ne? Das sind ja oft die Themen, müssen Sie wissen, mit denen Menschen zu uns finden. Und was ja im Prinzip, wie gesagt, der Berufsgruppe von uns die Bücher füllt. Was ja natürlich in Ordnung ist, keine Frage, ne? Aber was ja einen Mangel offenbart, ja, ein tief in der Person, so nehmen wir das wahr, sitzenden Mangel. Und ich glaube einfach, wenn man es schaffen kann, Schule völlig neu zu denken, dann dürfte sich doch dann zumindest, ich sage jetzt mal das Ganze jetzt in Betrachtung von Normalsituationen, wir reden natürlich nicht von besonderen Lebenssituationen, Trauma, Sonstiges, das mag ich bitte natürlich separat behandelt wissen, aber doch zumindest für die normalen Entwicklungen müsste sich doch alles viel besser
ja,
entwickeln.
Ja, natürlich, also weil die Entfremdung von sich selbst ja nicht stattfindet.
Mhm, genau.
Ganz genau. Ja, das heißt, man verliert im Prinzip weniger Zeit, könnte man sagen, ne? Sondern bleibt bei sich und kann sich eigentlich ja viel besser fokussieren und auf seine Ziele konzentrieren.
Ja, und man ist eben richtig, so wie man ist.
Ja, wunderbar. Genau. Ja, sehr schön.
In Deutsch, Englisch, Mathe nicht die Spitze ist oder so. Also richtig. Wir müssen die Noten abschaffen, ja. Dringendst. Also abschaffen und eben alles andere, was wir kennen, Feedback, Portfolio und so weiter, an die Stelle treten lassen. Dann wäre schon viel erreicht.
Oh ja.
Ja,
oh
doch. Ja. Das denke ich auch, ja. Ja, und wie gesagt, wie wenn jetzt Leute zum Beispiel unseren Podcast hören und ganz begeistert sind und was tun wollen, was können die tun? Was können sie denen raten? Schule im Aufbruch, gibt es dort Kontaktadressen, an die sich wenden können?
Ja, also auf jeden Fall sollen die nicht eine E-Mail an mich schreiben, mein Kind ist da und da, wir wohnen da und da oder mein Kind ist jetzt 3 Jahre alt, wo ist in unserer Umgebung eine Schule im Aufbruch? Das können wir nicht bedienen. Und deines Team, wir begleiten in Niedersachsen Netzwerk. Wir haben in Niedersachsen erreicht, dass das Kultusministerium 2 tolle Erlasse rausgebracht hat und jetzt Modellschulen, die alles anders machen dürfen, ins Leben gerufen hat. Wir haben gerade Schule im Aufbruch Bayern gegründet, wo wir auch Schulen in der Transformation begleiten. Das können wir aber woanders nicht tun. Das hat sich da so ergeben durch Transformationsberater aus der Wirtschaft. Wir haben den Friday eingeführt als neues Format. Also ein Format von Schule im Aufbruch ist ja auch Projektlernen. Ein Tag in der Woche, wo du eigenen Fragestellungen nachgehen kannst und auch 6 Wochen dazu Zeit hast und eben da auch selbstbestimmt lernen kannst und dich auch mit Experten beraten kannst und viel, viel lernst dabei. Und da haben wir eben gemerkt, dass die Projekte dann auch zu Ende sind nach 6 Wochen. Und manchmal sind sie nicht zu Ende. Also angenommen, eine Gruppe beschäftigt sich mit Plastik und die weiß dann alles, ne, und kann das auch anderen berichten. Aber damit ist noch nicht die Schule plastikfrei geworden oder so. Also oder CO2-neutral oder, ne? Und manchmal ist es auch so, dass die Lehrer Dinge Projekt nennen, die gar keine sind. Also, dass die Lehrer ihre Themen da einbringen oder sagen, da ist in meine Biostunde eingeflossen. Jetzt müssen wir dann aber dies und jenes da auch machen. Ja, und dann haben wir jetzt den Friday entwickelt. Also mit EI schreibt er sich. Der ist auch im nationalen Aktionsplan angelegt, weil da steht und auch die UNESCO sagt, dass Kinder brauchen Aktions- und Freiräume, um sich mit den Zukunftsfragen zu befassen. Und zwar müssen die Themen, Fragen, Sorgen, Ängste, alles das muss von ihnen da einfließen können. Und sie müssen sich nicht nur thematisch damit beschäftigen oder darüber Unterricht haben, sondern sie müssen vor allen Dingen ins Handeln kommen und Dinge umsetzen. Also sowas wie bei Verantwortung. Ne? Mhm.
Und, ja, so wie Sie die Projekte ja gerade vorgestellt
genau,
haben.
Da
ne?
Haben wir jetzt genau. Friday, weil der Friday ist ein ist anspruchsvoll, aber ist ein Einstiegsformat, was alle Schulen machen könnten. Und wir haben ja gerade über die Fridays for Future und so weiter die ganzen Themen oder zumindest die Klimakrise auf der Straße. Die SDGs haben in der Regel keinen Platz in der Schule, viele kennen sie nicht. Und der Friday bedeutet 4 Stunden jede Woche, strukturell verankert. Und die Kinder bringen die Themen ein in interessengeleiteten Gruppen. Also der ist auch dann in der Regel jahrgangsgemischt. Vielleicht will sich eine Gruppe aus 2 Fünftklässlern, einem Siebtklässler und 2 Achtklässlerinnen damit beschäftigen. Wir richten einen Biokiosk in unserer Schule ein und andere wollen was mit Bienen machen und wieder andere wollen dafür sorgen, dass alle Kinder im Stadtteil ein gesundes Frühstück haben und die nächsten wollen Solarlampen bauen, um den Radweg zu beleuchten oder was auch immer. Und dazu nutzen sie die Expertise, die um die Schule da ist, sprich die Eltern mit ihren Wissen, Berufen, NGOs, Umweltorganisationen, entwicklungspolitische Organisationen und so weiter. Und dann baut man so eine Bildungslandschaft auf. Und die Lehrer müssen Lernprozessbegleiter werden, denen fällt gar nicht, also da ist gar nichts anderes möglich. Dadurch, dass die Projekte unterschiedlich lang sind, ist ja eine ganz hohe Irritation, aber wenn die sehen, was die Kinder als auf die Beine stellen,
ist die Begeisterung groß. Ja.
Und so. Und die ganze Kommune lebt auf. Da haben neulich in einer Runde, also der Friday läuft ja schon, trotz Corona. Wir können uns gar nicht retten vor Anfragen. Wir wollen auch ein Drittel aller Schulen erreichen bis 2025. Und machen auch Fortbildungen, alle solche Sachen wollen, frei die Städte, frei die Regionen. Da zum Beispiel könnte man sich engagieren.
Ja, und da könnte man zum Beispiel, da könnte man aber eine Anfrage stellen, sozusagen,
genau,
für diesen Friday.
Genau, da gibt es eine Website zum Friday, da kann man sich auch informieren, da gibt es auch eine Sprechstunde und so weiter. Und da kann man sich, in der Regel gibt es ja auch andere Leute, dann kann man sich erst eine kleine eigene Gruppe und dann kann man selber wirksam werden und die Schule verändern. Die andere Sache ist, im Ende August, September, so um die Ecke, wird von Schule im Aufbruch und Gerald Hüther eine Initiative gestartet, die heißt, kein Kind darf die Begeisterung am Lernen verlieren.
Mhm, gut.
Und dazu ist die Website schon in Vorbereitung. Mhm. Und wir, also es kann sein, dass das gar nicht angenommen wird. Es kann aber auch sein, dass das angenommen wird, gerade von denen, die was tun wollen und die man nicht wissen wie. Dann sollen sich lokale Aktionsbündnisse bilden. Also man kann dann über die Website sehen, wo ist in meiner Umgebung, wo sind
Leute, super.
Die auch sagen, ich will da was tun. Kann ich mich mit denen zusammentun? Wir wollen auch gucken, dass wir, je nachdem, wo das auch ist, dass die Gruppen so ein bisschen begleitet werden, wenn die nicht selber Menschen haben, die so eine Gruppe moderieren können. Und dann sollen die aktiv werden vor Ort.
Und ja, eine schöne Idee.
Da kann man sich auch anschließen.
Wunderbar.
Genau. Und ja, ansonsten fürs eigene, also ansonsten würde ich mir wünschen, dass Ärzte und Psychotherapeuten und Psychologen stärker ihre Stimme erheben. Und nicht, und ja, sozusagen nicht diese Kinder, die da nicht klarkommen im System, hinrücken, dass sie im System wieder klarkommen, sondern sagen, was macht ihr da eigentlich?
Genau.
Psychologen im Aufbruch gibt es auch schon. Wir haben jetzt auch gerade, habe ich auch einen Artikel, den kann ich gleich mal rüberschicken. Da gibt es einen Schulpsychologen beim Schulpsychologischen Landesinstitut in Halle. Der hat jetzt einen Artikel geschrieben, die Klimakrise, was macht ihr mit den Kindern? Ne? Was brauchen die eigentlich jetzt? Und die brauchen eigentlich kollektive Selbstwirksamkeitserfahrungen. Nicht nur einzelne, sondern dass eine Gemeinschaft und eine Gruppe was bewegt. Und der plädiert auch für den Friday, weil das ein sehr, sehr gutes Format dafür ist.
Wir würden auch die Sachen, die Sie jetzt gesagt haben, auch für die Hörer nochmal verlinken, dass man die in den Shownotes auch findet. Und dafür kann man auch sagen, vor Rasfeld steht tatsächlich auch unser Podcast. Also, dass wir da aufklären und genauso auch da ein Zeichen setzen wollen. Ne? Mhm. Das ist mehr als notwendig. Da sind wir voll auf Ihrer Seite. Definitiv.
Ja, ja. Aber dann wird es noch dem nächsten Volksbegehren zur Abschaffung der Noten geben.
Ja, oh, super. Perfekt. Ja, sehr gut.
Ja, das war doch ein gutes Schlusswort. Frau Rasfeld.
Vielleicht noch eine kleine Anekdote. Ja, okay. Da habe ich mich schon in der Prüfung, der Psychologieprüfung, Sie können sich vorstellen, gerade die Psychologen, die haben ja gerade mit Testungen und die ganzen Sachen ja immer so ein Thema. Und da habe ich mich in dem Fach Diagnostik mich mit dem Professor in der Prüfung darüber gestritten, über wie sinnvoll eine Benotung ist. Weil ich gesagt habe, was ist das denn so? Was haben Sie denn da für einen Wert? Also da habe ich echt mit ihm diskutiert nach der Prüfung. Und er hat mir an manchen Stellen auch recht gegeben. Weil ich habe gesagt, Sie haben da einen Wert, aber der sagt doch gar nichts aus. Ja, also ich will jetzt nicht jetzt ein Fass hier aufmachen, aber das fand ich so spannend, weil ich fand das damals schon sowas von beknackt. Und wenn ich dann immer sehe, dass Leute mit einer Eins vielleicht zu blöd sind, wirklich Menschen in den Kontakt zu gehen, also so im Sinne von, wie wirksam sind wirklich Zahlen? Also das sagt ja nichts über das Individuum an sich.
Und da degradiert Kinder auf eine Ziffer.
Ja, ja, voll. Also ist ja keine Nummer. Ne? Ja, genau. Aber ja, das ist ein schönes Schlusswort. Wolltest du sagen, Birgit, Entschuldigung, ich habe dir dazwischen...
Alles gut, ich kann das gerne wiederholen und das andere schneidest du raus. Ja. Genau. Frau Rasfeld, wir danken Ihnen für Ihre Zeit und wir wünschen Ihnen weiterhin ganz viel Unruhe, Zustand gesunde, vom Besten, gesunden natürlich, bleiben Sie gesund und mit Power weiterhin zum... Für mich nicht mehr einzuholenden Erfolg, der muss jetzt kommen. Also wie Sie schon sagen, Sie sind jetzt in der Einflugschneise auf 2030, so ist es.
Genau.
Und da wird sich jetzt ganz viel bewegen.
Ja, ich würde noch abschließend sagen, schön, dass es Sie gibt. Vielen Dank dafür.
Ja, unbedingt. Menschen wie Sie, ganz wertvoll.
Toll.
Danke.
Ja, bis dahin, ne? Alles Gute.
Alles Gute, tschüss. Ja,
tschüss.
Du tust es.
Du bist es.
Du lebst es.
Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn du uns deine Gedanken, Ideen, Anmerkungen mitteilst.
Schick uns einfach eine Mail an post@anderschlau.de.
Wir freuen uns, wenn du unsere Gedanken weiterdenkst,
weitergibst
und weiterempfiehlst.